Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vier Jahre Krieg haben nicht nur in der Ukraine verheerende Spuren hinterlassen, die Invasion hat auch Russland schwer geschädigt. Die Staatsreserven gehen zur Neige, die vielen Toten und Verletzten fordern ihren Zoll und auch die so wichtige Ölindustrie ist angeschlagen. Alles europäisches Wunschdenken, würde Wladimir Putin vielleicht sagen. Ist das so oder steht Russlands Wirtschaft vor einem Kollaps? Herzlich willkommen, Janis Kluge, in unserem Podcast.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Herr Kluge, Sie sind Wirtschaftsforscher und Russland-Experte. Wenn ich Sie vor vier Jahren, bevor dieser Krieg angefangen hat, gefragt hätte, was muss ich wissen über Russlands politisches und wirtschaftliches System, um es zu verstehen? Was hätten Sie mir damals gesagt?
Das ist eine sehr gute Frage und auch eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil natürlich die letzten vier Jahre auch ein großer Lernprozess waren für alle, die Russland beobachten. Russland hat sich sehr stark verändert und vieles von dem, was seit 2021, also vor vier Jahren passiert ist, war auch überraschend. Das kann man nicht anders sagen. Wenn Sie mich jetzt vor vier Jahren gefragt hätten, dann hätte ich gesagt, also was jetzt das politische System betrifft oder die Außenpolitik, dass Russland zwar jetzt diese Eskalation androht, also es gab damals ja diese Truppenmassierung an der ukrainischen Grenze schon, aber dass letztlich Putin diesen Schritt wahrscheinlich eher nicht gehen würde, einzumarschieren, weil es einfach viel zu massive Auswirkungen hätte für das eigene Land, weil es die russische Innen- und Außenpolitik viel zu stark verändern würde und wir Putin eigentlich als jemand kennen, der zwar ab und zu hohe Risiken eingeht, aber dann auch wieder sehr risikoscheu ist. Also es gab die Krim-Annexion, aber in den Jahren danach gab es von russischer Seite eher so den Versuch, wieder ein bisschen zu konsolidieren. Und das war vielleicht etwas trügerisch. Und ich persönlich habe damals die Invasion, also in der Form, wie sie passiert ist, erstmal für eher unwahrscheinlich gehalten. Und was die russische Wirtschaft betrifft, gab es auch da natürlich eine Lernkurve auf jeden Fall. Damals wäre vielleicht, also eine Feststellung gewesen, dass das eben für Russland extrem kostspielig wird. Ich denke, dass es das auch ist, aber die Erwartung war doch, dass es das sich anders auswirkt. Also, dass diese massiven Sanktionen, die auch damals schon angedroht wurden, dass sie schon zu einem dauerhaften Kollaps oder einem viel größeren Problem in der Wirtschaft führen würden. Und diese Annahme, man kann das ja auch nachvollziehen, warum man das damals gesagt hat, basierte darauf, dass Russland eben sehr abhängig ist von westlichen Technologien. Und das sind sie weiterhin. Was die Fehlannahme war an der Stelle, war einfach, dass wir dachten, wir könnten diese Technologien Russland wegnehmen. Und das hat sich als ausgesprochen schwierig erwiesen, weil eben Russland weiterhin alles Mögliche auf allen möglichen Wegen importieren kann, weiterhin praktisch westliche Technologien nutzen kann und das Instrument der Sanktionen an der Stelle auch an gewisse Grenzen stößt. Das vielleicht erstmal ganz grob. Es war natürlich vieles einfach ganz schwer abzusehen und seitdem ist einfach unglaublich viel passiert.
Ich glaube, um besser verstehen zu können, warum die Sanktionen und diversen Maßnahmen gegen Russland nicht funktioniert haben, wie muss man sich dieses Wirtschaftssystem vorstellen?
Also ich betone immer gerne zuerst, dass es sich eigentlich primär um eine Marktwirtschaft handelt. Es ist eine spezielle Marktwirtschaft mit einigen Einschränkungen. Einige Bereiche der Wirtschaft sind stärker verstaatlicht und staatlich reguliert. Aber im Kern bestimmen doch Preise und private Unternehmen und auch das Motiv der Gewinnmaximierung sehr, sehr viel in dieser Wirtschaft und das gibt der Wirtschaft eine gewisse Resilienz. Also es ist eine Privatwirtschaft, in der der Staat eine dominante Rolle spielt, zumindest in den meisten Bereichen. Besonders dominant ist der Staat natürlich, wenn es um strategische Sektoren geht. Also strategische Sektoren wären dann die Energieindustrie, aber auch die Rüstungsindustrie natürlich, da sind es vor allen Dingen staatliche Konzerne und auch das Bankensystem ist größtenteils in staatlicher Hand oder unter staatlicher Kontrolle. Und das heißt, da kann man auch durchaus sagen, dass die Personen, die diese Unternehmen führen, dass das alles Personen sind, mit denen Putin schon seit sehr vielen Jahren zusammenarbeitet, die auch aus seinem persönlichen Umfeld kommen, mit denen er biografische Überschneidungen hat. Also diese Staatswirtschaft ist sehr, sehr stark von Putins persönlichem Umfeld geprägt. Und natürlich gibt es da alle möglichen Formen von Korruption. Das ist eher Teil des Systems als jetzt sozusagen die Ausnahme. Trotzdem, im Kern operieren diese Unternehmen weiter in einem Marktumfeld. Und das ist etwas, was manchmal bei Russland, also meistens wird eben geschlossen, dass das, weil es eine Autokratie ist, dass eben auch die Wirtschaft so autokratisch organisiert ist. Und das stimmt eben in der Gänze so nicht. Also das heißt, es ist immer noch größtenteils Privatwirtschaft, die aber einen sehr dominanten staatlichen Sektor hat, vor allen Dingen im Energiebereich.
Wie hat denn der Krieg gegen die Ukraine die Wirtschaft in Russland verändert? Diese Transformation zur Kriegswirtschaft wurde mehrfach beschrieben. Aber wie hat sich das auch zum Beispiel auf eben diese institutionalisierte Kleptokratie oder Korruption auch ausgewirkt?
Ich glaube, dass sich an der Stelle, an diesem Element so der Kleptokratie eigentlich gar nicht so viel verändert hat, dass es eben vorher auch schon bestanden hat. Das heißt, was wir zum Beispiel gesehen haben, ist, dass natürlich ausländische Unternehmen sich massiv zurückgezogen haben aus Russland. Die meisten westlichen Investoren haben ihre Tochtergesellschaften abgegeben, verkauft oder wurden auch enteignet. Und auf diesen Rückzug gab es dann eben Personen in Russland, die davon profitiert haben, die diese Unternehmen sehr günstig kaufen konnten. Und da sieht man schon wieder, dass es dieses Muster der Kleptokratie eben an der Stelle auch sich dann wieder selbst erneuert hat und wieder fortgesetzt wird, auch unter diesen neuen Bedingungen. Mhm. Allgemein würde ich Russlands Wirtschaft weiterhin nicht als Kriegswirtschaft bezeichnen. Es ist einfach, dafür sind die Veränderungen noch nicht groß genug. Bei einer Kriegswirtschaft denkt man dann vielleicht an die Wirtschaftssysteme in Europa während des Zweiten Weltkriegs, wo wirklich ein Großteil der Industrie für den Krieg direkt produzieren muss. Und in Russland ist es immer noch eben begrenzter. Klar, die Militärausgaben sind sehr hoch, so 8-10% des Bruttoinlandsprodukts sind fürs Militär und der Krieg ist auf dem Arbeitsmarkt sehr deutlich zu spüren. Es werden natürlich unglaubliche Menschen für den Krieg rekrutiert, aber auch für die Rüstungsindustrie. Trotzdem ist es wahrscheinlich eher so eine Wirtschaft, die langsam für den Krieg mobilisiert wird, aber eben noch nicht in der Kriegswirtschaft angekommen ist.
Das heißt, dieser Krieg fordert noch nicht, dass alle Ressourcen auf diesen Krieg geworfen werden, dass alles dafür eingesetzt wird.
Genau, in dieser Absolutheit ist das noch nicht der Fall. Es ist natürlich immer dominanter. Also die Militärausgaben nehmen eine immer größere Rolle im Haushalt ein und auch andere Belastungen werden immer deutlicher spürbar. Was zum Beispiel sehr klar auf die Kriegsausgaben zurückzuführen ist, ist die Inflation in den letzten Jahren, die einfach stark angestiegen ist und die Zentralbank in Russland aktuell dazu zwingt, auch extrem hohe Zinsen einzuführen und damit auch die Wirtschaft abzuwürgen. Das heißt, man merkt schon, der Krieg und die Folgen davon entwickeln sich da zu einer Belastung. Aber insgesamt ist es eben weiterhin möglich, für viele Menschen in vielen Berufen und Bereichen den Krieg auch zu ignorieren. Das gilt, glaube ich, für einen Großteil der russischen Gesellschaft, dass dieser Krieg einfach ausgeblendet wird und weder wirklich besprochen noch, also dass das wirklich das Leben unmittelbar tangiert. Es gibt natürlich ganz viele, wie gesagt, Menschen, die rekrutiert werden für den Krieg. Es gibt unglaublich viele Todesopfer, also zwischen 200 und 300.000 Russen sind in diesem Krieg gefallen. Entsprechend viele Verwundete, Invaliden und so weiter. Aber die sind eben meistens eher in den kleineren Städten und in den Dörfern und sind vielleicht jetzt auch im Stadtbild in Moskau oder so noch nicht wirklich so sehr zu sehen. Mhm. Also insofern der noch, würde ich sagen, das sind in dieser Auswirkung, werden immer größer und stärker. Aber wenn man möchte, kann man diesen Krieg auch weiterhin noch ignorieren in Russland.
Mhm. Wenn Russland Zahlen zur Wirtschaft herausgibt, zum Wirtschaftswachstum, zum jährlichen, dann ist ein Reflex in Europa immer, dass man dem mal nicht vertraut. Was sagen Sie, wie groß ist der Anteil der Kriegsausgaben im Wachstum? Also wie sehr hängt mittlerweile auch das Wirtschaftswachstum und vielleicht auch die steigenden Gehälter von der Bevölkerung davon ab, dass es einen Krieg gibt oder nicht?
Also aktuell gibt es eigentlich kein Wirtschaftswachstum mehr. Aktuell stagniert die Wirtschaft, aber es gab in den letzten zwei Jahren, also vor allen Dingen Jahren 2023 und 2024, ein starkes Wachstum von ungefähr 4% jedes Jahr. Und das ist fast vollständig auf die Kriegsausgaben zurückzuführen. Zum Teil war das eine Erholungsbewegung nach dem ersten Sanktionsschock, der schon auch zu einem kurzfristigen Einbruch geführt hat. Aber größtenteils waren das eben die hohen Militärausgaben. Man muss sich das wie ein gigantisches Konjunkturprogramm vorstellen, wo der Staat plötzlich sehr, sehr viele Menschen einstellt, sehr, sehr viel Nachfrage schafft und dadurch kommt die Wirtschaft in Gang. Sie hat aber dadurch auch, ist praktisch in die Überhitzung gegangen. Das heißt, der Staat hat zu viel Nachfrage geschafft und das hat dann eben diese Inflation mit bewirkt. Und jetzt kommt praktisch der Kater danach. Also es ist dann wie ein Rausch. Dieser Zustand der Wirtschaft in Russland in den letzten 2 Jahren, jetzt zeigt sich da eben ein gewisser Preis. Und aber dieser Rausch, also diese Entwicklung war tatsächlich eigentlich fast ausschließlich von diesen Kriegsausgaben getrieben. Es gibt natürlich auch für Russland Berechnungen, wie viel die Wirtschaft normalerweise wachsen sollte. So langfristig gibt es ein sogenanntes Potenzialwachstum, das so bei 1 oder 1,5% liegt. Unter Sanktionen könnte das auch nochmal darunter liegen. Aber wenn die Wirtschaft mit 4% pro Jahr wächst, dann sieht man schon, dass es da offenbar ein starkes Konjunkturprogramm gibt, was da wirkt und dass das kein langfristig durchhaltbares Tempo ist.
Die Wirtschaft stagniert, haben Sie schon gesagt. Interessant ist ja, dass, wie Sie auch schon angesprochen haben, die Sanktionen, die westlichen gegen Russland, bisher Putin nicht davon abbringen konnten, diesen Krieg zu führen. Ich nehme an, das ist darauf zurückzuführen, dass die Kriegskasse so gut gefüllt war.
Ja, diese Prozesse, also dass die wirtschaftlichen Prozesse für die Kriegsführung zu einem Problem werden, das ist eher langfristig. Die wirtschaftlichen Probleme zeigen sich ja auch jetzt gerade erst wirklich deutlich. Ich meine, wir hatten am Anfang der Vollinvasion eben, ja, wie erwähnt, diesen kurzen Crash, der durch die Sanktionen hervorgerufen wurde, von dem sich Russland aber recht schnell erholt hat. Und danach gab es eben dieses Strohfeuer, diesen Rausch aufgrund der hohen Militärausgaben. Und erst jetzt zeigt sich eigentlich schon im 4. Kriegsjahr aktuell, zeigt sich eigentlich der Preis, den das auch wirtschaftlich hat. Und jetzt erst wird das auch zu einem Problem, was sich im Haushalt beispielsweise niederschlägt. In den letzten Jahren konnte Russland eben auch noch auf einen nationalen Wohlfahrtsfonds zurückgreifen, also einen Staatsfonds, der inzwischen fast erschöpft ist. Und es gab insgesamt, wie Sie erwähnt haben, der Haushalt war gut aufgestellt 2021, 2022. Es gab ein geringes Defizit, geringe Staatsverschuldung. Inzwischen steigt eben die Staatsverschuldung recht schnell und das Defizit ist auch hoch. Man kann das immer nicht so gut mit Defiziten in Europa beispielsweise vergleichen. Russland ist dafür immer noch sehr, sehr niedrig, also mit ungefähr 20% des Bruttoinlandsprodukts. Aber Russland zahlt extrem hohe Zinsen auf diese Schulden. Also das geht bis 15%. Das ist das, was Russland aktuell zahlt für Neuverschuldung. Und dann ist natürlich auch, sind schon 20-30% des Bruttoinlandsprodukts eine unglaubliche Belastung für den Haushalt. Das heißt, Russland zahlt für seine Staatsverschuldung aktuell deutlich mehr Zinsen als Deutschland für seine Staatsverschuldung zahlt, obwohl wir natürlich viel mehr Schulden haben, einfach weil die Zinsen bei uns niedriger sind.
Wie wirkt sich das auf die normalen Bürger aus? Sie haben die steigenden Preise schon erwähnt.
Insgesamt vielleicht erstmal intuitiv überraschend oder nicht nachvollziehbar, paradox, hat die russische Bevölkerung sehr profitiert, zumindest gewisse Teile der russischen Bevölkerung, von dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Diese Ausgaben für den Krieg, das sind ja dann Gehälter, das sind Anwerbeboni, das sind auch Entschädigungen für die Familien von gefallenen Soldaten. Das ist Geld, das vom Staat praktisch dann auch in eher arme Haushalte fließt. Das heißt, das sind Haushalte, die vorher nichts haben und dann bekommen sie eben Geld, weil vielleicht der Familienvater im Krieg gefallen ist oder weil er eben dort in der Ukraine kämpft und dann eben ein Gehalt kriegt. Und das hat dafür gesorgt, dass gerade so in den Gehaltsstufen, also bei den Menschen, die sehr wenig wirtschaftliche Perspektiven haben, sehr wenig verdienen, dass da plötzlich viel Geld ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Gehälter insgesamt ansteigen und auch beispielsweise für Jobs, also sagen wir Taxifahrer beispielsweise, plötzlich viel schwerer zu finden waren, weil die beispielsweise an die Front gehen oder weil LKW-Fahrer kaum zu finden waren, weil die in der Armee arbeiten, steigen dann die Transportkosten. Das heißt, da merkt man, wie sich das überall auswirkt. Aber es wirkt sich eben auch durch die Knappheit an Arbeitskräften, die kriegsbedingte Knappheit an Arbeitskräften, wirkt sich das eben auch in Form von steigenden Gehältern erstmal aus. Und das hat dazu geführt, dass viele Familien erstmal im Durchschnitt jedenfalls mehr Geld hatten. Sie hatten sicherlich auch dann diese Schicksalsschläge, dass eben, was ja schrecklich, dass dann der Familienvater oder Sohn oder jemand aus der Familie vielleicht stirbt oder verletzt, verwundet zurückkommt. Und da kann man natürlich nicht davon sprechen, dass sie profitieren. Aber wirtschaftlich gesehen ist es eben erstmal sehr viel Geld gewesen, was in eine bestimmte Bevölkerungsschicht geflossen ist. Und dann gibt es natürlich die Rüstungsindustrie, die zu Sowjetzeiten sehr groß war und jetzt in den Dekaden danach sehr gelitten hat. Auch da gab es eben so ein Revival und die Industrieregionen haben auch sehr stark von diesen Aufträgen für die Rüstung profitiert.
Bisher konnte Putin seinen Angriffskrieg auch dadurch finanzieren, dass er vor allem Öl exportiert hat. Russland ist ein rohstoffreiches Land. Seit einigen Monaten fährt nun die Ukraine gezielt Angriffe gegen diese Ölindustrie. Könnte das zur Achillesferse Russlands werden? Könnte das dazu führen, dass Russland diesen Krieg doch beenden muss?
Aktuell sind wir noch nicht in der Position oder noch nicht in einer Situation, wo die ukrainischen Angriffe gegen russische Raffinerien ein Kriegsende erzwingen könnten. Russland hat das Problem, dass es zwar sehr viel Öl verarbeitet, aber bei bestimmten Produkten, vor allen Dingen bei Benzin, sehr wenig Puffer hat in der Kapazität. Das heißt, es verbraucht ungefähr genauso viel Öl, wie es herstellt. Bei Diesel wird sehr viel exportiert, aber bei Benzin eben nicht. Und das bedeutet, dass auch schon das Abschalten von einem gewissen Anteil der Raffineriekapazität zu Knappheiten führen kann, die man dann gar nicht so leicht lösen kann und die die Menschen im Alltag sofort spüren, weil jeder, der tanken möchte, muss in Schlangen stehen. Es gibt vielleicht begrenzte Abgabemengen oder steigende Preise. Und das hat einige Regionen in den letzten Wochen schon betroffen. Aber trotzdem ist es in diesem Jahr noch kein fundamentales Problem für das Regime. Das könnte aber im nächsten Jahr dazu werden, weil wir auch gesehen haben, dass die Ukrainer bei ihren Angriffen immer stärker geworden sind. Das heißt, sie haben neue Waffen, sie haben neue Methoden, die Raffinerien anzugreifen. Also diese Anlagen lassen sich sehr, sehr schwer schützen, sind auch weit verbreitet, verteilt im Land. Da müsste man überall praktisch dann eine Luftverteidigung aufbauen. Das ist wirklich schwierig. Deshalb werden die weiter verwundbar bleiben. Und wenn die Ukrainer ihre Angriffe weiter verstärken, dann kann es wirklich zu Knappheiten kommen. Russland hat jetzt Zeit, sich vorzubereiten auf die nächsten Angriffe, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, dass die Ukraine eben so viel besser darin geworden ist, auf die Distanz eben zielgenau Ziele anzugreifen wie Raffinerien. Und das wird definitiv ein Faktor sein, auch im nächsten Jahr.
Vor dem Krieg hat Europa viel Rohstoffe von Russland abgenommen. Jetzt hat man sich Richtung Osten gewandt, zu China und anderen Ländern. Könnten Sie beschreiben, wie sich die Abhängigkeiten Russlands von anderen Ländern verändert haben durch den Krieg?
Russland war eigentlich stärker vom Westen abhängig als von anderen Ländern, als von China vor Beginn der Vollinvasion, also rein wirtschaftlich. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil Russland eben größtenteils ein europäisches Land ist. Also 80% der Bevölkerung leben ja westlich des Urals. Und es ist auch eigentlich so, dass immer mehr aus dem Landesinneren in den Westen des Landes gezogen sind. Das heißt, geografisch leben die meisten Russen einfach in Europa und nicht in Asien. Auch wenn Russland natürlich über Sibirien auch eine gemeinsame Grenze mit China hat, die 4000 Kilometer lang ist, ist das eben extrem dünn besiedeltes Gebiet. Und dadurch waren die Handelsbeziehungen eben vor allen Dingen mit den Europäern stark ausgeprägt, natürlich vor allen Dingen bei den Energieexporten. Und es gab tatsächlich eine Umorientierung beim Öl natürlich. Die Ölexporte gehen jetzt größtenteils in drei Staaten, also vor allen Dingen Indien und China, zum Teil etwas noch in die Türkei. Und das ist für Russland natürlich schwierig oder schwieriger, weil es nur noch sehr wenig Abnehmer gibt für eine sehr große Menge Öl. Und wenn jetzt beispielsweise einer davon wegfallen würde, also wenn die Inder jetzt sagen, wir wollen nicht, dass Trump uns unter Druck setzt und hören es auf, russisches Öl zu importieren, dann wird es schon ganz, ganz schwierig, für diese großen Mengen neuen Kunden zu finden. Und insofern ist Russland viel stärker abhängig geworden von einer geringen Zahl von Staaten, eben vor allen Dingen von Indien und noch viel stärker von China. Beim Gas ist das alles ein bisschen anders, weil da der Aufbau von Infrastruktur so schwierig ist und Russland einfach keine Pipeline-Kapazität hat, um das Gas aus Europa, das ursprünglich nach in die EU geflossen ist, nach China umzuleiten. Das geht nicht. Das bleibt also im Boden aktuell und deshalb war da die Umstellung nicht möglich. Es gibt da Pläne für Pipelines, aber die werden wahrscheinlich noch einige Jahre brauchen, wenn sie überhaupt gebaut werden, bis sie dann dieses Gas vielleicht irgendwann mal nach China transportieren können. Und insofern, ja, Russlands Abhängigkeit inzwischen ist natürlich viel, viel stärker von China, auch von einigen anderen asiatischen Staaten. Zumindest kommen da die russischen Importe her. Aber gleichzeitig besteht auch indirekt immer noch eine Abhängigkeit von westlichen Technologien. Also wenn wir jetzt schauen, was steckt eigentlich in den russischen Waffen drin, an Computerchips beispielsweise, sind das westliche Konzerne, die die entwickelt haben, sind es westliche Unternehmen, die die dann oft in Asien produzieren lassen und von dort kommen sie nach Russland beispielsweise. Also ohne westliche Technik würde auch der russische Krieg überhaupt nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen auch das Paradoxe der russischen Situation, auch wenn China jetzt das Hauptpartnerland ist, ist viel der Dinge, die man aus China bekommt, eben letztlich stehen dahinter auch westliche Technik, die eben dann auf Umwegen kommt.
Lässt sich das nicht unterbinden?
Es ist tatsächlich sehr schwierig, weil diese Nachbarstaaten Russlands, wenn sie die Sanktionen nicht direkt ablehnen und China lehnt die Sanktionen natürlich eigentlich ab, dann doch zumindest tun sie nicht viel dafür, dass sie durchgesetzt werden können. Und wenn wir über Computerchips sprechen, dann sind das natürlich einfach, das sind kleine, leichte Gegenstände, die man auch zur Not sehr leicht schmuggeln könnte. Es sind auch teilweise einfach sehr generische Chips, die fast wie Rohstoffe gehandelt werden, wo man auch nicht nachvollziehen kann, von wo aus, also von der Fabrik aus, die eigentlich hingelangen. Und dann können die innerhalb Chinas mehrfach die Hände wechseln und dann wandern sie irgendwann über die Grenze nach Russland, werden vielleicht nicht direkt an die Militärindustrie verkauft, sondern an ein anderes Unternehmen und das Unternehmen verkauft es dann an die Militärindustrie. Also es ist ein ganz schwieriger Prozess. Die EU versucht das natürlich dann immer wieder zu unterbinden, indem man die Händler, die diese Umgehung organisieren, sanktioniert. Aber das ist eine Daueraufgabe. Das ist nicht zwecklos, das wirkt auch. Aber es wird immer neue Umgehungswege finden, da muss man immer wieder neu dagegen vorgehen. Dem kann man leider nicht entgehen und trotzdem wird es nie sozusagen ganz hundertprozentig dicht sein.
So wie Sie vorhin beschrieben haben, wie sich die Exporte Russlands verändert haben in Richtung China, habe ich mir auch gedacht, bringt das Russland nicht nur eine Abhängigkeit, sondern sozusagen in eine Situation, wo man sich erpressbar macht durch China. China weiß, Russland kann sein Öl nicht mehr nach Europa bringen. Man bleibt als einer der wenigen Käufer von diesem Rohöl oder von den Erzeugnissen über. Indien könnte vielleicht auch sanktioniert werden, fällt deswegen weg. Hat China dadurch die Möglichkeit, Russland zu erpressen, auch was die Preise betrifft?
Klar, China hat die Möglichkeit und zum gewissen Teil passiert das natürlich auch. Also beim Öl sind das noch eher kleinere Rabatte, die Russland eben einräumen muss, um das in China verkaufen zu können. Beim Gas gibt es eben sehr harte Verhandlungen darüber, zu welchem Preis Russland in Zukunft Gas nach China verkaufen könnte. Und das war dann auch einer der wesentlichen Gründe, warum es aktuell noch keine Pipeline gibt, weil man sich da eben nicht einigt, weil die Chinesen eben sehr hart verhandeln. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass China nicht daran interessiert ist, dass Russland zusammenbricht. Das heißt, China möchte nicht noch zusätzlichen Druck auf Russland ausüben, weil aus der Sicht Chinas eben Russland ja der wichtigste strategische Partner in der Welt ist und sehr, sehr viel von dieser Partnerschaft auch an Putin hängt. Das heißt, diese Verbindung zwischen Xi Jinping und Putin ist eben eine sehr enge und auch eine wechselseitige. Und Russland und China sind da in gewissermaßen auch eine Schicksalsgemeinschaft. Und deshalb will China jetzt Russland nicht in die Ecke drängen und wird deshalb sicherlich nicht noch mehr dafür tun, dass Russland wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommt. Also das ist so ein bisschen, ich würde sagen, von der chinesischen Seite gibt es da so eine Abwägung, wo holen wir unseren Vorteil raus, wo schaffen wir eine Situation, wo Russland eben nicht untergeht und diesen Krieg verliert. Und das ist, glaube ich, die Abwägung und da kommt dann eben so eine gemischte Lösung bei raus, wo es eben gewisse Preisnachlässe gibt, die Russland gewähren muss, aber Russland kann eben weiterhin Öl und möglicherweise auch Gas verkaufen.
Ich nehme an, dass die vielen Toten und Verwundeten durch diesen Krieg auch ihre Spuren hinterlassen in Russland. Sie haben schon erwähnt, dass das natürlich nicht nur persönliche Schicksale sind, sondern dass auch Kosten auf den Staat zukommen und auf die Familien. Dazu kommen auch noch einige Millionen Russinnen und Russen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Russland aus freiem Willen heraus verlassen haben. Wie wirkt sich denn diese Entwicklung auf Russland aus?
Ja, also ich glaube, dass es nicht einige Millionen sind. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Es ist wirklich ganz schwer zu sagen, wie viel Russinnen und Russen wirklich gegangen sind. Aber es gibt doch also Hinweise, dass es vielleicht 500.000 sind, die gegangen sind. Natürlich durch meine Arbeit zu Russland kenne ich selber auch viele Menschen, die gegangen sind. Ich kenne auch einige, die wieder zurückgegangen sind. Das hat einfach den Grund, dass es oft für die Russen im Ausland schwierig ist, Fuß zu fassen. Ist ja auch klar nachvollziehbar. Da muss man schon sehr hochqualifiziert sein, um automatisch dann einen Job zu bekommen. Und wenn dann in Moskau ein Job winkt, der irgendwie sehr gut bezahlt ist und wo man dann eine Karriere machen kann, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen auch verlockend. Zumal viele ja auch ihre Familie dann noch in Russland haben und so weiter. Also das ist ein kompliziertes Bild. Es gibt natürlich die Diaspora, das heißt alle, die auch politisch oppositionell gesinnt sind, die nicht mehr zurück können, weil sie eben nicht mehr sicher sind. Also da ist dann die Situation auch klar. Aber wir sprechen von einigen Hunderttausend, teilweise auch sehr hochqualifizierten Menschen, die eben im Ausland leben und die wegen des Krieges und der innenpolitischen Veränderungen danach, also der Verschärfung eben der Diktatur, eben sich gezwungen gesehen haben zu fliehen. Teilweise arbeiten diese Menschen weiterhin für russische Unternehmen aus dem nahen Ausland, vielleicht aus Armenien, Georgien und so weiter oder Kasachstan, also praktisch remote. Dann sind sie gewissermaßen weiterhin im russischen Arbeitsmarkt, aber arbeiten eben von außerhalb, das gibt es auch. Teilweise haben sie sich auch wirklich komplett gelöst. Das ist natürlich schon ein schmerzhafter Aderlass für die russische Wirtschaft, weil das eben hochqualifizierte Menschen sind und weil Russland sehr große demografische Probleme hat. Das heißt, Russland kann es sich nicht leisten, diese hochqualifizierten Menschen zu verlieren eigentlich. Gleichzeitig hat die Rüstungsindustrie sehr, sehr viele, sagen wir, technisch ausgebildete Menschen an sich gezogen, also sehr viel, auch ungefähr 1 Million neue Menschen eingestellt, die jetzt eben in der Waffenproduktion arbeiten, die vielleicht ja eine Ausbildung haben oder ein Studium im technischen Bereich. Und dann gibt es eben noch die Rekrutierung für die Armee, die wirklich die Menschen mit wenig wirtschaftlichen Perspektiven betrifft. Also sprich Menschen, die vorher keinen Job hatten, Menschen auch, die im Gefängnis sitzen, Männer muss man sagen, oder auch Männer, die sehr wenig verdienen und schlechte Jobs hatten. Und das heißt, alle Segmente des Arbeitsmarkts sind davon betroffen. Der Arbeitskräftemangel ist aktuell das größte wirtschaftliche Problem für Russland. Das ist der Grund, aus dem Russlands Wirtschaft aktuell nicht weiter wachsen kann. Der Krieg beeinflusst das sehr stark auf die beschriebene Weise. Trotzdem ist auch immer wichtig zu sehen, dass diese demografischen Probleme, die im Hintergrund ablaufen, die auch schon seit einigen Jahren ablaufen, dass die mindestens genauso problematisch sind. Also Russlands Bevölkerung in der Altersgruppe von 20 bis 60 Jahre schrumpft aktuell aus rein demografischen Gründen um 1 Million pro Jahr. Da sieht man eben, dass es dann mehrere Dinge gibt, die zusammenkommen, die dafür sorgen, dass Russland diese Arbeitskräfteknappheit aktuell hat. Dass Russland allerdings deshalb auch Vollbeschäftigung hat. Das muss man natürlich auch so formulieren, dass es für die Menschen, die in Russland dann sind, relativ einfach ist, einen Job zu finden. Auch wenn manche vielleicht dann nur die Möglichkeit haben, in die Armee zu gehen. Also die Arbeitslosigkeit ist auf jeden Fall aktuell kein drängendes Problem in Russland.
Das ist natürlich ein hoher Preis, den man zahlt, wenn man dann der Armee beitritt. Wie kommt dieses demografische Problem zustande? Also ich bin jetzt naiv davon ausgegangen, der Krieg führt dazu, aber das dürfte ja schon länger im Gange sein.
Ja, das sind lange Prozesse, die vor allen Dingen so historische Ursachen haben. Russland hat eine sehr spezielle Demografie. Ich meine, wir haben natürlich auch beispielsweise in Europa unsere demografischen Probleme. In Russland ist das noch ein bisschen extremer. Das ist eine Überlappung gewesen von Generationen, die jeweils von großen Krisen betroffen waren und deshalb wenig Kinder bekommen haben. Also es gab natürlich die Generation des Zweiten Weltkriegs, deren Enkel sind dann, das war die Generation, die in den 90er Jahren Kinder hätte bekommen sollen, wo es auch eben diese Umbruchskrise gab in Russland, wo es dann wiederum sehr wenig Geburten gab. Und das sind jetzt eben die Menschen, die aktuell in den Arbeitsmarkt eintreten. Und gleichzeitig hat man eine relativ große Generation von Menschen, die aktuell den Arbeitsmarkt verlassen, die dann eben in der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren sind, wo sich die Situation dann mit den Geburten wieder entspannt hat oder wo es viele Geburten gab. Und so durch diese historische Überlagerung der Krise der 90er Jahre und auch sogar des Zweiten Weltkriegs, der da eben eine Rolle spielt in der russischen Demografie, ist aktuell eben eine sehr spezielle Situation, wo es ungefähr halb so viele 20-Jährige gibt, als es 60-Jährige gibt und dadurch natürlich jedes Jahr sehr viele Menschen fehlen. Wenn alte Menschen in Rente gehen, lassen sich diese Stellen eben nicht eins zu eins neu besetzen.
Ich will Sie jetzt nicht zum Schluss bitten, in die Glaskugel zu schauen für uns, sondern in Szenarien zu denken. Wenn Sie all diese Faktoren zusammennehmen, Sanktionen, Demografieprobleme, die angeschlagene Ölindustrie, die Kriegskosten, wie wird das alles ausgehen? Wird Putin hier die Notbremse ziehen müssen, diesen Krieg beenden müssen? Wird es zu einem Ausbluten der russischen Wirtschaft kommen oder droht tatsächlich so auch so ein plötzlicher Kollaps?
Ich glaube noch nicht, dass ein Kollaps droht, aktuell. Der Preis, den Russland für diesen Krieg zahlt, ist enorm hoch. Aber es ist einer, der erst im Laufe der nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte bezahlt werden wird und der Putin aktuell nicht davon abhält, den Krieg weiterzuführen. Ich glaube, dass diese wirtschaftlichen und auch finanziellen Probleme im Staatshaushalt, im Wirtschaftswachstum, dass die vielleicht das Regime nochmal zwingen, sich zu verändern. Und es kann sein, dass es mehr staatliche Kontrolle in der Wirtschaft gibt. Es kann sein, dass auch nochmal beispielsweise Steuern erhöht werden, dass insgesamt der Krieg auch einfach spürbarer wird für die Bevölkerung, als er in den letzten Jahren war und auch einfach spürbar wird als Belastung. Das könnte dann zu Unmut führen in der Bevölkerung, dann vielleicht irgendwann in letzter Instanz auch zu Protesten, die da niedergeschlagen werden. Das heißt, da gibt es natürlich auch schon Problempotenzial, die das Regime unter Druck setzen könnten und die auch zu Problemen führen. Aber Russland hat eben aktuell schon noch eine gewisse Resilienz, das zumindest noch einige Jahre fortzuführen, auch weil es ja einen sehr fähigen Repressionsapparat hat. Also ist ja sehr, auch ein sehr, eben sehr autokratisches Regime, was sehr wenig Unmut zulässt. Also Unmutsäußerung jedenfalls, sehr viel zensiert auch. Und also deshalb sehe ich da noch nicht das Ende sozusagen der Durchhaltefähigkeit der russischen Seite erreicht. Auch wenn, wie Sie beschrieben haben, die Situation natürlich immer schwieriger wird und wir jetzt aktuell auf jeden Fall wirtschaftlich gesehen im schwierigsten Jahr dieses Krieges sind und auch diese unglaublich großen Verluste, die einfach auch nicht im Verhältnis stehen zu den vorherigen Kriegen, die vielleicht Russland und die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg geführt haben, auch wenn das irgendwann mal sicherlich ein Thema sein wird, was Russland sehr viel beschäftigen wird, wird das eben aktuell noch relativ erfolgreich unterdrückt.
Aus Europa ist es immer einfach zu sagen oder zu fragen, warum die russische Bevölkerung nicht aufgestanden ist oder viel zu wenig aufgestanden ist in den letzten Jahrzehnten, wenn es um die Einschränkung von Freiheiten ging, wenn es um die Unterdrückung ging von Menschengruppen. Ist letztendlich die Entwicklung der Wirtschaft das, was Putin am meisten gefährden könnte in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, dass die Wirtschaft eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Der Grund ist einfach, dass Putins Macht darauf basiert, dass die Menschen den Krieg ausblenden können. Also das ist praktisch der Deal aktuell. Die Menschen werden nicht gezwungen, sich mit dem Krieg auseinanderzusetzen. Sie werden auch nicht gezwungen, auf größtenteils, es gibt natürlich, gab eine Mobilisierungswelle 2022, aber sie werden nicht unbedingt gezwungen, mitzukämpfen. Und sie können ein Privatleben führen, in dem sie einfach versuchen können, den Krieg zu vergessen. Und das tun meines Erachtens mehr als die Hälfte der russischen Bevölkerung. Und wenn die Wirtschaft jetzt in Probleme gerät, wenn das Benzin knapp wird, wenn die Inflation in die Höhe geht, wenn der Staat die Steuern erhöht oder dann Ausgaben, Renten kürzen muss irgendwann, dann ist der Krieg natürlich für alle plötzlich sehr spürbar. Und dann wird sich auch zeigen, dass die Russen den Krieg eigentlich nicht wirklich verstehen. Ich glaube, es gibt wenig wirklich glühende Anhänger dieses Krieges in der russischen Bevölkerung. Es wird eben hingenommen, aber es wird nicht unterstützt aktiv. Also ich denke, dass diese Lücke zwischen dem russischen Regime, was eben relativ fanatisch in diesem Krieg involviert ist und wo das praktisch auch schon ein Krieg ist, an dem Putins Macht irgendwo hängt, und dem, was die Bevölkerung eigentlich dazu denkt, der wird dann deutlich spürbarer werden, wenn der Preis des Krieges eben auch für alle deutlich spürbarer wird. Und da spielt die Wirtschaft eine zentrale Rolle.
Hannes Kluge, vielen, vielen Dank für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Schreibt uns einen netten Kommentar, sagt uns, was ihr über dieses Thema denkt. Abonniert uns auch bei YouTube, da könnt ihr uns auch immer öfter podcasten sehen. Wenn ihr unsere Arbeit langfristig unterstützen wollt, dann macht das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.